Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Not vieler Betriebe ist groß. Offene Stellen können sie einfach nicht besetzen. Und da, so die Idee, sollen es ausländische Fachkräfte richten. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat die Unternehmen in Deutschland gemahnt, ja, dann kümmert euch doch aktiver darum, dass diese Fachkräfte auch kommen. Zwei Wege, wie das funktionieren kann, stellen wir heute vor. Und es wird klassisch musiziert in dieser Ausgabe von Campus und Karriere. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Ein Jahr ist es her, dass der Bundestag das Fachkräftezuwanderungsgesetz beschlossen hat. Das soll ja das Anwerben von Mitarbeitenden aus dem Ausland erleichtern. Vor allem von außerhalb der EU. Zwar steigt die Zahl der Menschen, die wegen neuer Jobperspektiven nach Deutschland kommen, ja, aber die Zahlen bleiben deutlich hinter dem zurück, was Firmen eigentlich an Personal bräuchten. Helfen kann ihnen das Zentrum für Jobs und Migration vom Bundesentwicklungsministerium. Das gibt es zum Beispiel in Kairo in Ägypten. Wie dieses Zentrum dort Menschen vorbereitet auf die Arbeit und das Leben in Deutschland, das hat sich Sabina Matay für uns angeschaut.
Ich bin Ali Ahmad, ich bin 35 Jahre alt, ich bin verheiratet.
Ein bisschen schüchtern wirkt der junge Ägypter Ali Ahmad, doch der Vater von drei Kindern weiß genau, was er will: mit der Familie nach Deutschland auswandern und sich dort eine neue Existenz aufbauen.
In Deutschland wird der Einzelne stärker respektiert. Meine Kinder werden dort in einer besseren Umgebung aufwachsen und eine gute Ausbildung bekommen.
Vor allem, meint Ahmad, gäbe es in Deutschland feste Regeln. Wenn man sich daran halte, komme man voran. Das gefällt ihm. Wir treffen Ali Ahmad im ägyptisch-deutschen Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration im grünen Kairoer Stadtteil Maadi. Eine Aufgabe des Zentrums besteht darin, Ägypterinnen und Ägypter für die Arbeitsmigration nach Deutschland vorzubereiten.
The interest is very high, but the requirements are so high as well.
Das Interesse ist sehr hoch, sagt Shahira Wassef, die Leiterin des Zentrums. Aber die Voraussetzungen für legale Arbeitsmigration sind es auch. Von rund 8000 Interessenten, die sich bisher um eine entsprechende Beratung des Zentrums beworben haben, erfüllten etwas mehr als 200 diese Voraussetzungen. Wie Ali Ahmad, der studierte Soziologe, hat auch eine Ausbildung als Fachmann für Touristik und Gastgewerbe. Seit 10 Jahren leitet er ein Café in Ägyptens Hauptstadt. Im Kairoer Goethe-Institut hat er das Zertifikat Deutsch B1 absolviert. Im Zentrum wird er seit 2 Wochen umfassend und individuell betreut.
Die Beraterin hat mich über alles Nötige informiert, wie man ein Anschreiben gestaltet und einen Lebenslauf aufbaut, die Webseiten, über die ich mich bewerben kann, ob meine Abschlüsse anerkannt werden, ob ich mich als Soziologe bewerben sollte oder wegen meiner Berufserfahrung im Gastgewerbe. Und sie hat mir das Programm gezeigt, aus dem ich erfahre, ob meine Abschlüsse überhaupt in Deutschland anerkannt werden.
14 Beraterinnen und Berater stellt die GIZ, 12 das ägyptische Ministerium für Einwanderung und Migration. Das Partnerland soll den Service irgendwann übernehmen. Das Pilotprojekt namens TAM, das Fachkräfte und Auszubildende auf Deutschland vorbereiten soll, betreibt die GIZ in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und knüpft darüber Kontakte zu potenziellen deutschen Arbeitgebern. Auf deutscher Seite ist man hochinteressiert an Facharbeitern für den deutschen Arbeitsmarkt. Da wird sehr proaktiv gesucht. Wer von unserem Programm erfährt, kontaktiert uns. Daneben hat das Zentrum auch Kontakt zu Innungen und Handelskammern in Deutschland. Interessierte Unternehmen stellen mittlerweile nicht nur Unterkünfte, sie tragen auch die Kosten für die Anerkennung von Abschlüssen und beteiligen sich an Gebühren für Sprachkurse und Visa. Rund die Hälfte der Ägypterinnen und Ägypter, die vom Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration in Kairo bisher betreut worden sind, haben mittlerweile eine Stelle in der Bundesrepublik. Gefragt sind vor allem Fachkräfte in Pflege- und Baubranche, Maschinenbau, Elektrogewerbe und IT und in der Gastronomie, in der Ali Ahmad sich auskennt. Der Ägypter ist deshalb zuversichtlich. Er wird es nach Deutschland schaffen, so oder so.
Ich habe Geduld. Ich gebe mir 6 Monate. Wenn ich dann auf diesem Weg keinen Job gefunden habe, dann bewerbe ich mich um ein Visum zur Arbeitsplatzsuche in Deutschland und suche dort direkt nach einer Stelle.
Und sollte Ali Ahmad eines Tages doch zurückkehren wollen in seine ägyptische Heimat, dann könnte er sich wieder an das Zentrum in Ma'adi wenden. Auch Rückkehrer werden hier beraten, damit die Fähigkeiten, die sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt erworben haben, ihnen eine Karriere in Ägypten sichern.
Wir haben gerade im Stück von dem Ägypter Ali Ahmad gehört, der im Gaststättengewerbe in Deutschland einen Job suchen möchte. Und wir bleiben nochmal bei diesem Beispiel. Der Fachkräftemangel trifft diese Branche nämlich besonders schwer. Auch weil sich hierzulande immer weniger junge Menschen für eine Ausbildung im Hotel oder im Restaurant entscheiden. In Thüringen setzt der Verband deshalb schon seit Jahren auf Azubis aus dem Ausland. Gerade sind die angehenden Köchinnen und Hotelfachmänner in Erfurt ins neue Ausbildungsjahr gestartet und Sophie Hartmann hat sie einen Tag begleiten dürfen.
Hälfte da drüben. Deswegen können wir jetzt die Gewürze dazugeben.
Noch nicht mal 10 Uhr und es duftet schon köstlich nach Mittagessen. In der Lehrküche vom DEHOGA-Ausbildungszentrum in Erfurt läuft der Unterricht mit Kochdozent Klaus Albert. Für die 15 Azubis stehen diese Woche Fische und Schalentiere auf dem Kursplan.
Wir haben gestern und vorgestern schon mal verschiedene Fische bearbeitet, also filetiert, Garmethoden gemacht. Heute kümmern wir uns um Krustentiere, also Hummer, Garnelen und so weiter.
Was haben wir jetzt hier alles im Wasser drin?
Weißwein.
Weißwein. Salz.
Die jungen Frauen und Männer im Kurs von Klaus Albert kommen unter anderem aus Vietnam, Marokko oder Indien. Seit 2013 wirbt der DEHOGA-Landesverband Lehrlinge aus dem Ausland an. Mittlerweile sind fast 70% aller Azubis hier nicht deutsch. Das sorgt trotz kultureller Unterschiede selten für Konflikte, sagt Dozent Klaus Albert. Und wenn, dann primär wegen sprachlicher Missverständnisse. Unter anderem deshalb sind grundlegende Sprachkenntnisse das A und O. Deshalb müssen die angehenden Azubis vorher in ihren Heimatländern Deutschkurse absolvieren, sagt Ausbildungskoordinatorin Christine Riedmüller. Um die jungen Menschen anzuwerben, arbeitet die DEHOGA mit ausgewählten internationalen Agenturen und Sprachschulen zusammen.
Wir machen mit jedem Azubi, den wir nach Deutschland holen, immer ein Interview. Wir gucken uns den an und schauen, wie ist unser Bauchgefühl und wohin könnte man den vermitteln. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich kann einen Azubi, der aus Neu-Delhi kommt, den kann ich jetzt nicht in ein kleines Dorf in Thüringen stecken. Oder wenn der jetzt gerne ins Fitnessstudio geht. Das sind so Dinge, wo man drauf achten muss, um zu gucken, dass der dann eben auch bleibt.
Dieses Vorgehen bei der Auswahl scheint zu funktionieren. Und auch die engmaschige Begleitung der DEHOGA. Denn die Azubis werden schon bei ihrer Ankunft vom Bahnhof abgeholt und kommen dann in einem Wohnheim der DEHOGA unter. In den ersten Tagen steht dann meist viel Bürokratie an. Auch da müssen sie aber nicht alleine durch, erklärt Christine Riedmüller.
Wir schließen Haftpflichtversicherungen ab, wir machen die Krankenversicherung, wir machen die ganzen Wohnheimverträge, alle Ausbildungsverträge nochmal neu. Und dann fahren wir sie tatsächlich in die Betriebe, gehen mit den Betrieben nochmal alles durch, worauf geachtet werden muss.
In den gesamten 3 Ausbildungsjahren werden die Azubis von Christine Riedmüller und anderen DEHOGA-Mitarbeitenden rundum betreut. Durch die gute Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde könne so ziemlich jedes Hindernis überwunden werden, so die Ausbildungskoordinatorin. Für sie ist das eine Herzensangelegenheit, für die sich so manche Mühe lohnt. Schon allein aus kulinarischer Sicht. Aktuell treffen in der Kochausbildung die Landesküchen von 33 Nationen aufeinander. Für die Gastronomie kann das nur ein Zugewinn sein.
Man wird moderner, weil man ja eben doch andere Einflüsse hat. Ich weiß noch, Anfang des Jahres, da haben die Azubis, die Marokkaner, haben dann auch Frühlingsrollen gerollt. Also es ist mal lustig, dass die sich das auch so annehmen und eben auch das aus anderen Kulturen auch umsetzen, was so der typisch ist.
Aber auch die traditionelle Thüringer Küche kommt nicht zu kurz. Bei Ankit Kumar aus Indien zum Beispiel ist die Liebe für deutsche Hausmannskost schon entbrannt.
Ich koche Rotkohl, Wildgulasch oder Rindschokolade. So, diese sind geiles Thüringer Essen. Das gefällt mir.
Der 26-jährige Ankit Kumar gehört zu den talentiertesten Nachwuchsköchen im Kurs. Im September fährt er zu einer überregionalen Nachwuchsmeisterschaft. Wie es nach seinem Abschluss weitergeht und ob er in Thüringen bleibt, das weiß er noch nicht. Anders ist das bei Ilyas Tschumi aus Marokko, der schon große Pläne für die Zukunft geschmiedet hat.
Ich würde gerne ein marokkanisches Restaurant hier in Erfurt oder in der Nähe eröffnen. Ich hoffe, dass ich das schaffe.
Laut Christine Riedmüller ist er damit keine Ausnahme. Viele Azubis bleiben nach der Ausbildung in Thüringen. Und selbst wenn sie ihr Glück erstmal in den großen Städten wie Berlin oder Hamburg versuchen, so einige kehren zurück, weil sie feststellen, dass ihnen Thüringen besser gefällt.
Es ist wahrlich keine neue Erkenntnis, aber wie massiv der Druck, der auf dem System Kita lastet, ist, zeigt die Bertelsmann Stiftung heute mit ihrer jüngsten Studie nochmal eindrücklich. Danach sind im vergangenen Jahr, also 2023, Beschäftigte in der Kinderbetreuung und Erziehung durchschnittlich an 30 Tagen arbeitsunfähig gewesen und damit 10 Tage mehr als alle anderen Berufstätigen. Dramatisch sei dieser Krankenstand, so formulieren es die Studienautorinnen und Autoren, wie zum Beispiel die Expertin für frühkindliche Bildung von der Bertelsmann Stiftung, Annette Stein.
Mehr Kolleginnen und Kollegen fehlen, dadurch steigt wiederum die Belastung derer, die noch arbeiten und irgendwann werden auch da dann wieder mehr krank. Und das heißt, es ist also wirklich ein Teufelskreis.
Also die Politik müsse eingreifen, sagt sie weiter, um frühkindliche Bildung abzusichern und diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Alle Eltern mit Kindern im kitafähigen Alter würden diese Forderung sicherlich unterschreiben. Und auch diese Mitarbeitenden einer Kita in Frankfurt wären froh, wenn es endlich mehr Unterstützung gäbe.
Für Kita-Beschäftigte wie Bettina Pappert gibt es Wochen der Erholung wie jetzt im August in der Sommerpause. Doch am kommenden Montag um 7.30 Uhr geht es wieder los im Haus der kleinen Strolche in Frankfurt-Niederrad. Dort betreut sie mit einer Kollegin eine Gruppe von 21 Kindern.
Die Geräuschpegel sind sehr, sehr hoch. Ja, das Körperliche. Es ist halt auch anstrengend, Kinder zu heben oder die kleinen Stühle. Auch wenn man Erzieherstühle hat, ist es nicht immer praktisch, da drauf zu sitzen. Und viele kranke Kinder, die in den Kindergarten kommen, wo man sich halt auch ansteckt.
Bettina Pappert ist Mitte 50, lächelt. Der Beruf macht ihr große Freude. Die Herausforderungen werden allerdings größer.
Es gibt immer mehr Kinder mit Förderbedarf und Kinder, die auch sozial auffällig sind, die einfach auch mehr brauchen. Und da reibt man sich dann schon auf, weil man das Kind natürlich sehen möchte und ihnen auch die Chance geben möchte, gefördert zu werden. Und das macht es dann schwierig.
Zum Teil verstehen die Kinder kein Deutsch, tragen selbst mit 4 noch Windeln oder sind verhaltensauffällig. Diesen Druck halten nicht alle Erzieher aus. Das kann auch Julia Zabutkin bestätigen. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von 3 deutsch-russischen Kitas in Frankfurt. Sie heißen Nesa Budka.
Ich bin seit 20 Jahren dabei und es waren noch nie so viele Menschen krank. Die Leute sind sehr, sehr oft am Montag und am Freitag nicht da. Und durchschnittlich in jeder Kita fehlen mir 2 Mitarbeiter pro Jahr.
Von den knapp 50 Beschäftigten sind also 6 wegen Krankheit ohnehin nicht da. Es kommen noch Urlaub und Fortbildungen hinzu. Im Schnitt fehlten ihre Beschäftigten 30 bis 40 Tage im Jahr, sagt sie, rund doppelt so häufig wie andere Arbeitnehmer.
Ich finde, dass die Menschen sind nicht belastbar, weil sie eventuell bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten nicht bringen oder sie nicht entwickeln wollen oder können. Und da finde ich es fairerweise ehrlich zu sich selbst zu sagen, dann steige ich aus.
Sind nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher da, schließt Julia Zabutkin zur Not auch Kita-Gruppen kurzfristig.
Das kann sein, dass sie am Montag um 12 angerufen werden und es gesagt wird, bitte holen Sie ihr Kind, wir haben niemanden da.
Sie will so die Erzieher schützen, allerdings zum Leidwesen der Eltern, die dann ein Problem haben. Erzieherin Bettina Pappert aus Niederrad kann, wenn ihre Kollegin ausfällt, nur selten auf Ersatz hoffen. Sie muss dann meist allein klarkommen mit 21 Kindern und all ihren ganz individuellen Bedürfnissen.
Das macht eine ganze Menge mit einem, weil dann sieht man sich auch nicht gesehen. Dann sieht man sich nur als Aufbewahrungsstation und nicht mehr, für das man diesen Beruf eigentlich gelernt hat.
aufbewahren statt fördern und bilden. Kitas in Not. Alexander Schmidt berichtete aus Frankfurt. Anders ist der neue Bericht der Bertelsmann Stiftung zum hohen Krankenstand beim Kita-Personal und wie es besser funktionieren könnte, also wie Lösungen für die Kita-Krise aussehen. Darüber haben wir hier bei Campus und Karriere Ende Juli ausführlich in unserem Schwerpunkt berichtet. Zu finden auf der Seite deutschlandfunk.de/campus oder in unserer Deutschlandfunk-App. Klassik wird in Deutschland auch E-Musik oder ernste Musik genannt. Dieser Begriff ist ziemlich altbacken und nicht besonders hilfreich, wenn man klassische Musik einem jungen Publikum vermitteln möchte. Seit Jahren ist klar, dass es da ein Imageproblem gibt. Die vorhandenen Berührungsängste sollten eigentlich in der Schule beim Musikunterricht abgebaut werden. Blöd nur, dass Musik vielen BildungspolitikerInnen als nettes Gimmick gilt und gern auch mal gesprochen werden darf, etwa wenn die Lehrkraft fehlt. Dagegen will das Norddeutsche Schulmusikstudierendenorchester anmusizieren. Ab heute ist es in Norddeutschland unterwegs und Agnes Bührich hat sich angehört, wie die 60 Studierenden für sich und ihren künftigen Berufsstand werben wollen.
Ein luftiger, heller Musikraum unterm Dach des Lessing-Gymnasiums. Die Studentin Charlotte Meyer aus Hamburg hat mit ihrem Cello vor der Klasse 9c Platz genommen und spielt ihr Instrument an. Dann geht's um die Theorie. Wie etwa unterscheidet sich ein Cello von einer Geige?
Zum einen haben wir natürlich viel tiefere Töne als die Geige und klingen dann natürlich auch voller. Ein Cello hat sehr viel Klang, da braucht es gefühlt dann 5 Geigen gegen an. Und so ist es auch bei uns im Orchester. Es gibt viel mehr Geigen als Celli. Und dann auch, dass wir einfach auch tiefer spielen können und natürlich damit auch wieder eine andere Funktion im Orchester haben.
Das demonstriert Musikstudentin Charlotte Meyer mit ihrer Kommilitonin Sonja Hesprich aus Hannover. Das Cello ist jetzt Begleitung für die Geige, die das Leitmotiv aus der Finlandia von Jean Sibelius spielt. Das Stück steht auf dem Programm der Konzerte des Norddeutschen Schulmusikstudierendenorchesters, kurz NSMO. Begeistert erzählt die Cellistin den Schülerinnen und Schülern von ihren langen Probentagen und Tricks gegen das Lampenfieber. Das soll ihre Neugier wecken, sich mit Orchestermusik zu befassen, sagt Clemens Kraus vom Vorstand des Orchesters.
Das eine ist, dass man halt sich theoretisch mit was beschäftigt. Das andere ist halt eben auch diese Begeisterung, dass man die wirklich weckt, dass man den Funken weckt und dass klassische Musik eben nicht so ein Ärgernis ist, wo man durch muss in der Schule, sondern dass man da versucht, offen ranzugehen, mit offenen Ohren und Augen und wirklich sieht, Moment mal, das ist ein Bereich, wenn man da erstmal eingetaucht ist, dann wird es umso besser.
Deshalb steht auf dem Tourneeplan auch ein moderiertes Schülerkonzert, bei dem die Studierenden die Schüler mit der Musik vertraut machen. Denn viele junge Menschen wagen sich gar nicht erst ins Konzert, weil ihnen die Gepflogenheiten dort nicht bekannt, die Musik nicht vertraut ist. Das hat auch damit zu tun, ob man selbst ein Instrument spielt, sagt der Musiklehrer der 9C, Nils Bartels. Für ihn liegt die Herausforderung im Unterricht oft darin, die Schülerinnen und Schüler zum Musikmachen zu motivieren.
Ganz viele lernen ja nicht von Haus aus ein Instrument und dann mal am Xylophon ein paar Töne zu spielen oder was weiß ich, an einem Rhythmusinstrument was zu machen, was dann auch die anderen hören. Da eine Atmosphäre zu schaffen, wo das möglich ist, das wäre zum Beispiel eine Herausforderung.
Seine Interessen waren Violine und Klavier zu spielen.
Mohammed präsentiert in der Stunde, was er mit Hilfe seines Tablets über den Komponisten Jean Sibelius herausgefunden hat. Dann startet ein Wissensquiz zu Wahrheit oder Lüge. Spielerisch überlegen die Schüler zu einer Reihe von Aussagen, ob sie stimmen, etwa ob Sibelius' Bruder wirklich Zahnarzt war. Dass der Unterrichtsbesuch der Studierenden unterschiedliche Phasen hat, gefällt Nils Bartels gut. Die vom Curriculum vorgegebenen langen Unterbrechungen des Musikunterrichts sieht der Musiklehrer hingegen kritisch.
Es ist in den letzten Jahren schwieriger geworden, weil wir in der Mittelstufe fast durchgehend den Unterricht nur noch eineinhalb Jahr lang haben, sodass das in manchen Klassen so kommt, dass sie dann zum Beispiel in der 8. Klasse das erste Halbjahr haben, Musik, und erst das zweite Halbjahr der 9. Klasse wieder Musik. Und wer kein Instrument spielt, hat dann natürlich alles wieder vergessen und man kann im Prinzip in jedem Schuljahr neu anfangen.
Am Ende singt die Klasse die Finlandia-Melodie zusammen und einige trauen sich das, obwohl sie den Ton nicht treffen. Kleine Funken scheinen also übergesprungen zu sein, auch bei Mats und Emma.
Ich finde es dann interessant, so Leute zu sehen, die total begeistert dafür sind an ihrem eigenen Instrument und da halt sehr viel Zeit für aufwenden, um dann zum Beispiel irgendwann auch so ein Orchester zu spielen.
Ich finde es sehr interessant, wenn man dann auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann und man erfährt halt, was dahinter steckt.
Wer sich ebenfalls anstecken lassen möchte von der Begeisterung für Orchester und klassische Musik, heute tritt das Norddeutsche Schulmusikstudierendenorchester in Uelzen auf und dann noch in Rostock und Bremen. Die Union will als Oppositionspartei die Bundesbildungsministerin offenbar nicht von der Angel lassen in der Fördergeldaffäre. Die CDU hatte eine große Anfrage mit 18 Punkten gestellt, die ungeklärt sind nach ihrer Meinung. Und sie bekommt vom Ministerium dafür die Antwort, man werde spätestens Ende September antworten. Das sei verschleppte Aufklärung, so die CDU empört. Und damit steigt nochmal der Druck auf die Befragung der Ministerin, die sowieso vorgesehen ist nach der Sommerpause. Bei dieser Fördergeldaffäre, da geht es um einen offenen Brief Berliner Hochschullehrkräften. Die hatten die Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps kritisiert. Im Bildungsministerium wurde anschließend kurzzeitig geprüft, ob den Unterzeichnenden Fördergelder gestrichen werden dürfen. Und jetzt, am 10. September, wird Bettina Stark-Watzinger dann endgültig nochmal vom Bundesbildungsausschuss befragt. Und wir werden das natürlich berichten, hier bei Campus und Karriere. Das war unser Bildungsmagazin für heute. Ich bin Stefanie Gebert, wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.